HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute am Tisch mit Jean Ziegler. Ich heiße Karin Röder. Unser Gast war viele Jahre Sonderberichterstatter für das Recht auf Nahrung bei der UNO und immer noch ist der 82-Jährige als Berater des UN-Menschenrechtsrats im Einsatz. Ziegler war Katholik geworden und ist wohl Marxist geblieben. Er ist einer der bekanntesten Globalisierungskritiker, hält nichts von den Freihandelsabkommen TTIP und CETA. Lieber prangert er den Internationalen Währungsfonds und die Welthandelsorganisation als Handlanger der neuen Kolonialherren an und findet, dass die Sklavenhalter an den Börsen sitzen. Er hält Großbanker für Banditen und bezeichnet den Kapitalismus als organisiertes Verbrechen. Ja, er will die Welt ändern, durch Stürzen der von ihm sogenannten kannibalistischen Weltordnung und sieht sich selbst folgerichtig als einen Rebellen. Herzlich willkommen, Professor Jean Ziegler.
Guten Tag, danke für die Einladung.
Gerne. Sie haben ja immer so ein paar kleine Notizbüchlein dabei, in denen Sie sich das ein oder andere notieren. Ja. Was haben Sie sich gestern Abend notiert?
Gestern Abend wurde es so spät, dass ich halbtot, müh vor Müdigkeit ins Bett gesunken bin, schließlich gegen Mitternacht, und habe nichts notiert, aber werde das heute Nachmittag im Hotel in Köln nachholen.
Und was schreiben Sie dann rein?
Ich schreibe rein, was mich gestern wieder einmal so beeindruckt hat, nämlich Deutschland ist ganz sicher die lebendigste Demokratie dieses Kontinentes. Nicht nur die dritte Wirtschaftsmacht der Welt, sondern eben eine unglaublich lebendige Zivilgesellschaft, die es hier gibt. Die gegensätzlichsten Meinungen, sehr viele Menschen, die man spürt, die mobilisiert sind, die beunruhigt sind, die mobilisiert sind für Solidarität, für Gastfreundschaft, für gejagte, geplagte Menschen aus Syrien, Afghanistan und Irak. Und ich glaube, Deutschland ist absolut exemplarisch für ganz Europa, was in den deutschen Dörfern, in den deutschen Städten, in der Zivilgesellschaft passiert, nämlich diese Gastfreundschaft, diese Aufnahmebereitschaft, diese Solidarität mit den fürchterlich geplagten Menschen, die bei uns, also hier in Westeuropa, um Schutz nachsuchen. Und was uns von den Opfern trennt, ist ja nur der Zufall der Geburt.
Ja, klar.
Verbrannte syrische Kind könnte ja mein Kind sein. Nur der Zufall der Geburt trennt uns von den Opfern. Und das verpflichtet zu Solidarität, Reziprozität und Komplementarität in den intermenschlichen Beziehungen.
Ja, das, was Sie über Deutschland gesagt haben, Herr Ziegler, das lässt hoffen. Und auch Ihr Buch handelt ja von der Hoffnung, der schmale Grat der Hoffnung, Untertitel, meine gewonnenen und verlorenen Kämpfe und die, die wir gemeinsam gewinnen werden. Ein bisschen ist es ja schon durchgeklungen bei dem, was Sie gesagt haben. Es gibt ja nach wie vor Kriege auf der Welt, die fürchterlichsten Kriege, Hungersnöte, aktuell Somalia, Sudan, Nigeria, gab es ja immer schon, nur ist diese Region vielleicht auch durch die Islamismus-Diskussion durch Terroranschläge völlig aus dem medialen Blick geraten. Was meinen Sie?
Also wenn Sie vom Hunger reden, haben Sie recht. Das absolute Skandal unserer Zeit ist das tägliche Massaker des Hungers. Alle 5 Sekunden nach UNO-Statistik stirbt ein Kind unter 10 Jahren am Hunger oder seinen unmittelbaren Folgen. Von den 7,3 Milliarden Menschen, die wir sind auf der Welt jetzt, ist ungefähr 1 Milliarde schwerst permanent unterernährt, verkrüppelt von täglichem Hunger. Und derselbe World Food Report, derselbe Bericht der Vereinten Nationen, der FAO, genau, der Spezialorganisation für Landwirtschaft und Ernährung, die jeden Monat April diese Opferzahlen gibt, sagt, dass die Weltlandwirtschaft problemlos heute 12 Milliarden Menschen ernähren könnte, also das Doppelte praktisch der gegenwärtigen Weltbevölkerung. Das heißt, heute, zu Beginn dieses dritten Jahrtausends, zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit, gibt es keinen objektiven Mangel mehr. Das Problem ist nicht mehr fehlende Produktion an Nahrungsmitteln, sondern es ist fehlender Zugang für die Ärmsten der Welt, die kein Geld haben, zu den Nahrungsmitteln. Es gibt keine Fatalität. Heute, ein Kind, das jetzt, wo wir reden, am Hunger stirbt, wird ermordet. Hunger ist menschengemacht und könnte morgen früh von den Menschen aus der Welt geschafft werden.
Fehlender Zugang, sagen Sie. Warum fehlt den Menschen, die hungern, dieser Zugang zur Nahrung?
Also ich war 8 Jahre lang Sonderberichterstatter für das Recht auf Nahrung der Vereinten Nationen und bin sehr, sehr viel gereist. Die Agonie, wie die Menschen sterben am Hunger, ist immer dieselbe. Zuerst in der Mongolei, in Bangladesch, auf der Sierra de Chocotán in Guatemala. Gestorben wird immer auf dieselbe Weise. Und ich muss in Klammer sagen, ich bin ja aus einem bürgerlichen, weißen, europäischen Milieu. Also mein Vater war Gerichtspräsident in Thun, ganz normale Familie. Und wie alle Menschen aus dieser Region oder Westeuropa generell, habe ich geglaubt, dass der Hungertod eigentlich ein sehr friedlicher Tod sei. Der Mensch wird immer schwächer, 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 weil er keine neue Lebensenergie mehr durch Nahrung bekommt. Und dann wie eine Kerze schließlich verlöscht sie. Und das stimmt eben nicht. Der Hungertod ist eine der schlimmsten, fürchterlich schmerzvollsten Todesarten, die es gibt. Zuerst verbraucht der Körper seine Zucker- und Fettreserven. Aber die Gründe, die zu dieser Zerstörung führen, von Menschen wie Sie und ich sage es noch einmal, die sind komplex und vielfältig. Und einer der Hauptgründe zum Beispiel ist die Börsenspekulation auf Grundnahrungsmittel, die leider total legal ist. Grundnahrungsmittel sind Reis, Mais, Getreide, die decken 75% des Weltkonsums ab und mit denen wird spekuliert an der Börse von Hedgefonds, von Großbanken und die machen astronomische Profite. Aber die Spekulation treibt die Preise immer wieder in die Höhe. Die Tonne Reis heute, Thai-Reis weiß, ist bei $400 eine Tonne. Da muss man noch die Transportkosten, $60 pro Tonne hinzurechnen, also die Spekulation treibt die Weltmarktpreise für Grundnahrungsmittel in die Höhe, schafft unglaubliche Profite für die Hedgefonds und in den Kanisterstädten der Welt, in den Slums von Karachi, in den Smoky Mountains in Manila, in den Favela von Sao Paulo, wo 1,1 Milliarden Menschen wohnen, die Ärmsten der Welt, wo die Mütter mit ganz wenig Geld die Nahrungsmittel kaufen müssen, da kann die Mutter nicht genug kaufen, die Kinder verhungern. Mhm. Die Börsenspekulation könnte morgen früh durch ein Gesetz im Bundestag, ein revidiertes Gesetz im Bundestag, verboten werden. Und Millionen Menschen werden gerettet. Wenn ich Ihnen eine Anekdote erzählen darf. Ich war kürzlich in Peru für die UNO. In Lima gibt es eine Calampa, verschiedene von diesen Kanisterstädten, fürchterliche Elendsquartiere. Eines kenne ich, weil der de Somme dort eine Kinderkrippe hat. Ich bin vor das Reisdepot gestanden bei Sonnenuntergang, als sich die Schlange der Mütter formiert hat. Ich bin bis Mitternacht im Reisdepot gewesen. Ich habe nicht eine einzige Mutter gesehen, die auch nur ein halbes Kilo Reis gekauft hat. Reis wurde gekauft in Plastikbechern, weil es so teuer ist heute. Und da geht die Mutter nach Hause, macht Feuer unter dem Kessel. Wenn das Wasser brodelt, leert sie den Plastikbecher ins Wasser und da schwimmen auf dem siedenden Wasser ein paar Reiskörner. Das ist die Nahrung der Kinder für den Tag. Und die gehen zugrunde. Also Börsenspekulation auf Grundnahrungsmitteln muss morgen früh verboten werden. Es gibt keine Ohnmacht in der Demokratie. Wir sind verantwortlich. Die deutsche Demokratie, das Grundgesetz gibt uns alle Waffen in die Hand, friedlich, demokratisch die Börsenspekulation verbieten zu lassen.
In Ihrem Buch, Herr Ziegler, Der schmale Grat der Hoffnung, mahnen Sie noch ein paar Dinge an, die ab sofort per Gesetz passieren müssten. Steuerparadiese schließen und Agrartreibstoffen mit hohen Zöllen belegen zum Beispiel. Oder Sie prangern dieses imperialistische Gebaren an, dass zum Beispiel, wenn sich sogenannte Entwicklungsländer verschulden, wenige Menschen in der Lage sind, und auch das ist ja gesetzlich gestattet, dieses aufzukaufen und damit wiederum Geld zu verdienen. Warum kann man sowas nicht verbieten per Gesetz?
Also Sie haben absolut recht, Sie haben jetzt eine ganze Reihe von Missständen.
Habe ich alles bei Ihnen gelesen?
Nein, das ist sehr, da bin ich, meine Eitelkeit als Autor ist geschmeichelt. Nein, ich sage, wenn ich 2, 3 von Ihren klugen Beispielen nehmen kann, das Verbrennen von Nahrungsmitteln, um Agrartreibstoffe herzustellen. Ja. Da bin ich froh, darüber reden zu können, hier vor einer großen Öffentlichkeit. Weil es gibt ein Argument dafür, dass die Amerikaner letztes Jahr haben 130 Millionen Tonnen Mais verbrannt, um Bioethanol und Biodiesel herzustellen. Etwa der Drittel ihrer ganzen Maisernte und hunderte von Millionen Tonnen Getreide. Jetzt Präsident Bush und dann Präsident Obama, die sagen, und das ist einsehbar, die sagen, zwischen Baltimore und New York kann man kaum mehr atmen. So verstopft, so verstickt ist die Luft durch den CO2-Ausstoß von Millionen und Millionen von Autos. Das Einzige, was man tun kann, ist den fossilen Treibstoff, also Erdöl, Benzin, ersetzen mit Agrartreibstoff. Der macht nämlich keine vergiftete Luft. Ja? Und deshalb werden, ich sage es noch einmal, 130 Millionen Tonnen Mais verbrannt und verwandelt in Agrartreibstoff. Dieses Argument ist nicht absurd, weil die tatsächliche Vergiftung der Luft, Sie kennen ja die Ostküste in Amerika, ist wirklich schrecklich an bestimmten Tagen. In New York kann man wirklich kaum mehr atmen. Das Argument ist nicht an sich absurd. Aber auf einem Planeten, wo alle 5 Sekunden ein Kind am Hunger stirbt, ist das ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit und kann verhindert werden. Deutschland zum Beispiel ist kein großer Produzent von Agrartreibstoffen, aber favorisiert mit niedrigen Zöllen die Einfuhr von Agrartreibstoffen. Und diese Zölle müssen heraufgesetzt werden, damit Agrartreibstoff nicht mehr importiert werden kann. Und auch das, ich komme wieder auf die Grundaussage zurück, auch das können wir tun, durchsetzen, weil die Frau Merkel, die ich sehr schätze wegen ihrer Flüchtlingspolitik, weil sie vom Herzen redet und ein Exempel gibt von Europa, die ist ja nicht vom Himmel gefallen, die Bundesregierung. Die ist dadurch Delegation des souveränen Volkes und kann von diesem Volk gezwungen werden, Agrartreibstoffe nicht mehr privilegiert einzuführen. Das, wenn ich das letzte Beispiel geben darf, was Sie angesprochen haben, die ärmsten Länder der Dritten Welt in der südlichen Hemisphäre, die haben erdrückende Auslandsschulden, ganz erdrückende Auslandsschulden, weil sie kein eigenes Kapital produzieren. Und wenn sie Autobusse oder Schulen bauen wollen, einführen wollen oder einige Pumpen für das Grundwasser einführen wollen, müssen sie sich verschulden bei ausländischen Banken, damit sie diese Sachen kaufen können im Ausland. Sie produzieren dann keine eigene Industriegüter. Und plötzlich kommt der Moment, wo sie wirklich so verschuldet sind, dass sie fast zahlungsunfähig sind. Und weil diese Länder so verschuldet sind, ich nehme Afrika. Afrika hat 54 Staaten auf dem Kontinent und den dazugehörenden Inseln. Von denen sind 39 reine Agrarstaaten. Und die Produktion in den Agrarstaaten, den afrikanischen Sahelstaaten, Benin, Mali, Niger und so weiter, ist sehr, sehr tief, ist sehr, sehr tief. Nicht, weil der afrikanische Bauer so weniger arbeitsam oder so weniger kompetent wäre als der Bauer aus Württemberg, aus dem Piemont oder aus Kärnten, sondern weil in Deutschland, Österreich, Europa der Bauer gestützt wird durch Subvention, Irrigation, hat Zugkraft, hat Dünger, hat Agrarkredite. Alles das gibt es nicht in den überschuldeten afrikanischen Elendsländern. Wegen der Auslandsschuld. Alles, was Mali verdient an ein wenig Baumwolle zum Beispiel, das exportiert wird, geht direkt an die Frankfurter Gläubigerbanken oder nach New York in die Gläubiger als Schuldzins- und Amortisationszahlung. Also was geschehen müsste, wäre die Totalentschuldung der 50 ärmsten Länder der Welt, die dann endlich etwas Geld hätten, um ihre Bauern zu unterstützen, um Traktoren zu kaufen, Dünger zu kaufen, künstliche Bewässerung einzurichten, wenn die Trockenheit kommt und so weiter. Und auch wenn Herr Schäuble, um es kurz zu machen, Herr Schäuble, der Finanzminister der dritten Wirtschaftsmacht der Welt, wenn der im Juni an die Generalversammlung des Weltwährungsfonds in Washington reist, können wir ihn zwingen, als freies Volk, dass er für einmal nicht für die Gläubigerbanken in Frankfurt stimmt, sondern für die Totalentschuldung, das heißt die sterbenden Kinder der dritten Welt. Ja. Das können wir. Und alles, was es braucht, ist der Aufstand des Gewissens. Mhm. Und mein Buch will ein wenig helfen, dass dieser Aufstand endlich kommt.
Ihr Wort in Gottes Ohren, Herr Ziegler, nur dafür muss selbst das deutsche Volk noch ein bisschen sensibilisiert werden für das, was Sie gesagt haben. Man kann ja alles nachlesen in Ihrem Buch Der schmale Grat der Hoffnung, was ja auch heißt, Sie haben noch Hoffnung und sie nicht verloren als Berater des UN-Menschenrechtsrats, als Experte für ökonomische, soziale und kulturelle Rechte, Herr Ziegler. Sie waren 2014 beim Gipfel in Heiligendamm, was ja die Kanzlerin Merkel, von der Sie eben sprachen, sie war führend bei diesem Gipfel. Und da war Hunger ja das zentrale Thema. Was ist denn seitdem passiert?
Eben fast nichts. Das ist keine Kritik an Frau Merkel. Die hat das Problem erkannt und gesagt, des Hungers ist eine totale, das absolute Skandal unserer Zeit auf einem Planeten, der vor Reichtum überquillt. Jetzt ertappe ich mich gerade dabei, als linker Sozialist die CDU-Chefin zu loben.
Aber, da sind Sie ja nicht der Einzige.
Aber sie verdient es als Person, nicht die CDU, okay, nicht die CSU, sondern als die Person von
Sie
Frau
ist ja eine CDU-Kanzlerin, die sozialdemokratische Politik macht.
Ein sehr, sehr anständiger Mensch, das ist, glaube ich. Wenn Sie vom Hunger reden, jetzt, wo wir zusammen diskutieren, also 2017, hat das Welternährungsprogramm einen Alarmruf in die Welt gesetzt und hat gesagt, in 5 afrikanischen Ländern stehen 20 ja. Millionen Menschen am Abgrund und die werden sterben. Wenn nichts passiert in den nächsten Tagen, Wochen, dann gehen die zugrunde. So 20 Millionen Menschen, Männer, Frauen, Kinder wie Sie und ich als Familien, wie Sie und ich, in Somalia, im Südsudan, in Nordkenia und so weiter. Und dann gab es, was in der UNO, das ist ein fürchterliches Wort, ein bürokratisches Wort, gab es eine Pledging-Konferenz in New York. Da kommen alle Botschafter zusammen der reichen Länder und sagen, wir können euch so und so und so viel geben für die Hilfsprogramme. Das Welternährungsprogramm hat 4 Milliarden Dollar für die nächsten 6 Monate als Nothilfe verlangt. Die Westmächte, die Industriemächte haben 270 Millionen zugesagt. Warum? Viel zu wenig und ihre Menschen werden sterben, wenn nicht ein Wunder passiert. Warum? Einerseits, weil in vielen Industrieherrschaftsländern, Industrieländern herrscht auch Krise. Da müssen die Banken gerettet werden und so weiter, subventioniert werden. Krise und dann gehen die Beitragszahlungen an die UNO automatisch zurück. Dann das zweite Grund, warum das Welternährungsprogramm, das die humanitäre Soforthilfe leisten muss, nach UNO-Statuten diese Hilfe heute nur ganz, ganz beschränkt mehr leisten kann, ist, dass die Börsenspekulation in den letzten Monaten die Weltmarktpreise für Grundnahrungsmittel so weit in die Höhe getrieben hat, dass das Welternährungsprogramm, das ja die Nahrungsmittel, die es dann verteilt, aufkaufen muss auf dem Weltmarkt, nicht genug kaufen kann. Und dann ist da der Krieg, der fürchterliche Krieg, zum Beispiel im Südsudan, wo Millionen Menschen umgekommen sind
schon
in den letzten
Jahren.
Fünf Jahren. Die UNAMIR-Kampf war vor 5 Jahren. Die Nuer und die Dinka bekämpfen sich und so weiter. Da müsste die UNO schon längst ihre Blauhelme hinschicken, um Waffenstillstand durchzusetzen. Kann sie aber nicht, weil China im Sicherheitsrat das Veto einlegt, weil 11% des Erdöls, das von China importiert, von China verbraucht wird, kommt aus dem Sudan. China, das chinesische Veto, verhindert jegliche UNO-Blauhelm-Intervention im kriegsverwüsteten Südsudan.
Ja, Herr Ziegler, ähnliche Probleme haben wir ja noch in anderen Krisenherden bzw. Kriegsgebieten der Welt, allen voran auch Syrien. Lassen Sie uns in der nächsten Runde darüber sprechen. Jean Ziegler ist zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Er setzt sich bei der UNO unter anderem dafür ein, dass der Hunger in der Welt reduziert wird und dass die Kluft zwischen Arm und Reich kleiner wird. Und jetzt kommen wir zu Ihrem ersten Musikwunsch. Der Mann, um den es geht, den kannten Sie persönlich, Che Guevara. Und das Lied heißt Hasta Siempre, Comandante.
Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol con su bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante.
Che Guevara's Song Hasta Siempre Comandante und unser Doppelkopfgast Jean Ziegler war 12 Tage lang Chauffeur von diesem Comandante Che Guevara. Der scheint sich ja schwer beeindruckt zu haben, der Mann, Herr Ziegler.
Also Che Guevara war sicher einer der Menschen, den mich am meisten beeindruckt hat in meinem Leben. 1964 war ich sein Chauffeur in Genf, da war er der Chef der kubanischen Delegation an der ersten Weltzuckerkonferenz im Völkerbundspalast. Übrigens, wenn ich eine Klammer auftun kann, dieses Jahr im Oktober sind es 50 Jahre her, dass er ermordet worden ist.
50 Jahre.
In Higueras, in einem kleinen Dorf in Südbolivien. Und ich war 12 Tage lang damals mit ihm zusammen, jeden Tag und auch einen Teil der Nacht, weil er hat wenig geschlafen. Und habe mit ihm diskutiert. Er war ein ziemlich kalter, ironischer, aber kluger und sehr, sehr neugieriger Mann, hat alles wissen wollen über die Sozialistische Internationale, über die Sozialisten in der Schweiz, in Frankreich, über die Bundesverfassung der Eidgenossenschaft und so weiter. Intensive Gespräche. Und am letzten Abend, bevor sie dann auf den Zug ging, die 12 Delegierten, Kommandantes de la Revolution, es war eine hochgradige Delegation, weil Zucker ein lebenswichtiges Produkt war damals noch für Kuba, das Hauptexportprodukt, das Devisen bringt. Da ging die Delegation, am nächsten Tag sollte sie mit der Bahn Zürich, München, Prag, wo die einzige Flugverbindung kubanischer Aviation zu Havanna war, weggehen. Und ich habe allen meinen Mut zusammengenommen an diesem letzten Abend im Hotelzimmer, das lag auf einem Hügel über der Genfer Bucht, und habe gesagt, Kommandante, ich will mit euch gehen. Ich will mit euch gehen.
Nach Bolivien wollten Sie mit ihm gehen?
Hat kein Mensch hat gewusst, wo er hingeht in dem Moment. Aber ich will mit euch gehen. Ich will
egal
kämpfen.
Wohin.
Ja, ich will kämpfen, Weg aus der Schweiz, kämpfen mit euch. Dann hat er mich zum Fenster gerufen. Die kubanischen Kommandanten hatten noch die grüne Windjacke, das schwarze Beret und der goldene Kommandantenstern, hat mich zum Fenster gerufen und gesagt, siehst du diese Stadt da unten? In der Nacht waren die Juweliersreklamen, die Bankreklamen und so weiter, alle erleuchtet rings um die Seebucht herum. Da bist du geboren, da ist das Gehirn des Monsters, da musst du kämpfen, hat sich abgewendet.
Recht hat er gehabt.
Ja, aber ich war am Boden zerstört. Ich habe gedacht, der nimmt mich für einen unnützen Kleinbürger. Das war wahrscheinlich auch der Fall. Aber er hat mir das Leben gerettet und hat mir die Strategie der sogenannten subversiven Integration gezeigt. Dass wenn man in der Schweiz geboren ist oder in Westeuropa geboren ist, dass da nicht Barrikaden gefragt sind oder der revolutionäre Aufstand wahrscheinlich nicht mit Waffengewalt erzwungen werden kann, sondern dass der einzige Weg ist die subversive Integration, das heißt in die bestehenden mächtigen Institutionen eintreten und versuchen von innen deren Macht zu gebrauchen, um die eigenen Ziele zu realisieren.
Marsch durch die Institutionen.
Ja, und da wurde ich Professor für Soziologie an der Universität Genf und in Paris, dann Abgeordneter im Bundesparlament in Bern, Abgeordneter von Genf im eidgenössischen Parlament und dann seit 17 Jahren jetzt die UNO-Mandate und versuche, das tönt so anspruchsvoll und pathetisch, die subversive Integration, aber doch versuche, mit diesen Mandaten, mit den Instrumenten, die diese Institutionen mir geben, die Ziele, von denen wir ja schon geredet haben, Gerechtigkeit, Solidarität, Umsturz, Ende der kannibalischen Weltordnung, zu befördern. Bukharin, der bolschewistische Revolutionär, erschossen von Stalin 1938 und dann viel, viel später rehabilitiert, hat gesagt, Revolutionäre sind Opportunisten, die Prinzipien haben. Und nach diesem Motto versuche ich zu leben.
Ja, 28 Jahre lang waren Sie im Schweizer Nationalrat, Herr Ziegler, bevor Sie dann zur UNO kamen. Und hat nichts genützt, sagen Sie. Naja, Sie sagten aber eben, Che Guevara hat mir das Leben gerettet. Er hat Ihnen aber dann ebenso auch, sagen wir mal, zumindest mental Instrumente an die Hand gegeben, was fortan Ihr Leben bestimmt hat durch Ihren Einsatz gegen den Hunger, für die Menschenrechte und für ein gerechtes Finanzsystem. Wir haben eben über den Krieg im Sudan gesprochen. Ein Krieg, der noch näher vor unserer Haustür tobt, ist ja der Krieg in Syrien, wo sich auch viele Leute fragen, warum passiert da nichts? Sprich, warum greifen die Vereinten Nationen nicht ein? Warum sind dort keine Blauhelme? Warum ist das so, Herr Ziegler?
Das ist eine sehr relevante Frage. Das ist eine historische Bemerkung. Im März 2011 haben friedliche Demonstranten in Dera und anderswo in Syrien, friedliche Umzüge, mehr Meinungsfreiheit, Grundrechte, Bürgerfreiheit verlangt. Unbewaffnet, total friedlich. Dann hat das fürchterliche, die Bashar-Diktatur.
Bashar al-Assad?
Die Assad-Diktatur hat die Polizei geschickt, die haben Leute verhaftet, gefoltert, sind umgekommen. Und die Gewalt ist eskaliert, weil langsam sind die Protestmärsche sind wieder aufgeflammt, die haben sich wiederholt, alle Wochen sind die durch die Städte gezogen und dann haben langsam Menschen gesagt, aber man muss die schützen, vor der Polizei, die die Menschen erschießt und so weiter, und haben sich bewaffnet als Schutzmacht der friedlichen Umzüge. Und dann so ist der Bürgerkrieg eskaliert, bis dann die Freie Syrische Armee entstanden ist, die bewaffneten Aufständischen und so weiter. Mhm. Und dann hat sich eine Perversion ereignet, eine Pathologie, da sind die Islamisten aufgetreten, die Dschihadisten, totale Rassisten, gegen die schiitische Regierung, die schiitischen Menschen, aufgestanden und haben mit Terror versucht, diese Diktatur zu stützen, die jetzt unterstützt wird von der russischen Großmacht, die Wohnquartiere, Spitäler, Schulen bombardiert. Und es sind über 400.000 Menschen jetzt seit März 2011, Zivilisten, gestorben in diesem fürchterlichen Bürgerkrieg. Und Sie haben absolut recht, wenn Sie sagen, wo ist denn die UNO, die nach ihrer Charta Kriege verhindern muss? Das steht im Kapitel 7, ein System der kollektiven Sicherheit. Sie muss Blauhelm schicken, eingreifen, auch mit Waffengewalt, wenn Menschen umkommen in diesen fürchterlichen Kriegen. Warum? Wo sind die? Es gibt keinen humanitären Korridor. Es sind 41 Städte und Dörfer, die umschlossen sind, wo die Menschen verhungert, umzingelt sind. Es gibt keinen humanitären Korridor. Es gibt keinen Blauhelm, auf irgendeine Waffenstillstandslinie sichert. Es gibt keine sogenannten No-Fly-Zone, also Flugverbotszonen über Wohngebieten. Das gibt es nicht. Die Russen, die sie hier bombardieren, Quartiere, Menschen, Familien und so weiter. Nichts gibt
es. Warum ist das so?
Warum ist das so? Ganz banal gesagt, es gibt ein russisches Veto.
Also das gleiche Problem wie im Sudan,
genau China, das gleiche Problem
mit Russland und Syrien.
Ja. Sie wissen, dass nach UNO-Charta, die Regierung der UNO, das sind 15 Staaten, das ist der sogenannte Sicherheitsrat. Ja. Die Generalversammlung, die 193 Staaten, das ist das Parlament der UNO. Alle Staaten der Welt, außer dem Vatikan, aber den brauchen wir wirklich nicht. Die Regierung der UNO, die Exekutive, sind die 15 Mitglieder des Sicherheitsrats, 10 periodisch gewählt, 5 permanent. Mhm. Ja. Das sind die Siegermächte des Zweiten Weltkrieges. Und die UNO kann nichts tun, keine Entscheidung durchsetzen, wenn eines der 5 permanenten Mitglieder des Sicherheitsrates die Hand aufhebt, der Botschafter im Raum im Wolkenkratzer an der Amnestie in New York, und sagt, ich bin nicht einverstanden.
Also das Vetorecht steht dem.
Vetorecht, die Russen verhindern durch ihr Veto, jetzt 8-mal aufgerufen schon, die Intervention, die dringend wichtige, notwendige, lebensnotwendige Intervention der UNO in Syrien. Jetzt, wenn wir zum Vetorecht kommen, wenn ich etwas dazu sagen darf. Heute ist das Vetorecht eine Plage, wie der Sudan zeigt, wie Gaza zeigt, wo die Amerikaner den Israelis jedes Kriegsverbrechen erlauben, weil es keine UNO-Intervention in Gaza oder in den besetzten
Gebieten gibt. Aber es ist ja mal mit gutem Grund eingeführt worden.
Eben, da haben Sie absolut recht. Wir gehen zurück zur Gründung. Die UNO wurde gegründet vor über 70 Jahren, also im Juni 1945 in San Francisco wurde die Charta unterschrieben, 3 Jahre später in Paris die Erklärung der Menschenrechte, das sind die 2 Grunddokumente. In der Charta wurde das Vetorecht als sogenannte Notbremse eingebaut, weil ein ganz großer visionärer Mann bei dieser Konferenz, das war Winston Churchill, der war zwar nicht dabei, aber sie vorbereitet und die Delegation instruiert, die britische, hat gesagt, Hitler ist ja auch total demokratisch an die Macht gekommen. Was haben wir für eine Garantie, dass diese UNO-Generalversammlung nicht plötzlich Beschlüsse fasst, die gegen die eigene Charta sind, die verrückte, wahnsinnige Beschlüsse sind? Es braucht eine Notbremse, ein Vetorecht der Alliierten, also der Siegermächte, die die Garanten sind dieser neuen Weltordnung. Und Churchill hatte eben recht. Und im März 1933 kamen die Ermächtigungsbeschlüsse. Der Reichstag hat mit 491 Stimmen gegen 94 für die Ermächtigungsbeschlüsse Hitlers gestimmt, hat die deutsche Demokratie durch freie Abstimmung selbst liquidiert und dem Hitler alle Macht für sein fürchterliches, verbrecherisches Regime in die Hand gegeben. Und Churchill hat gesagt, das kann auch mit der UNO passieren. Und deshalb das Vetorecht.
Deshalb das Vetorecht?
Also deshalb haben Sie recht, wenn Sie sagen, historisch gesehen hat das Vetorecht seine Berechtigung.
Seine Berechtigung
heute gehabt. Aber nicht mehr.
Ja, heute nicht mehr. Und die UNO müsste ja eigentlich eingreifen, denn Verbrechen gegen die Menschlichkeit, was einen Eingriff legitimieren würde, der ist ja nun legitimiert, sowohl im Sudan als auch in Syrien. Wie kann die UN überhaupt diese Diktatoren bändigen?
Also die Frage ist durchaus berechtigt, wenn ich zurückkomme auf das syrische Beispiel. Kofi Annan, ausgezeichneter Mann aus Ghana, der vorletzte Generalsekretär der UNO, der verließ sein Büro im 38. Stock im East River Wolkenkratzer Ende 2006 und hat ein Testament hinterlassen, nämlich einen Reformvorschlag, einen Reformplan für den Sicherheitsrat. Und darin steht, das Vetorecht darf nicht mehr relevant sein, wenn in einem Konflikt, wo es Verbrechen gegen die Menschlichkeit gibt, und die Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die sind akribisch genau definiert im Römerstatut von 1998, den Grundlagen des Internationalen Strafgerichtshofes. Das war vor 10 Jahren und da haben die Vetomächte, Frankreich, China, England, Vereinigte Staaten, Russland, gesagt, kommt gar nicht in Frage, das Vetorecht, das behalten wir, der Kofi Annan-Plan gehört in die Schublade, vergessen, und der ist dann auch in die Schublade versenkt worden. Aber jetzt, 10 Jahre später, gibt es Hoffnung. Und deshalb heißt mein Buch Der schmale Grat.
Der schmale Grat der Hoffnung.
Der Grat ist schmal, aber die Hoffnung ist reell. Nämlich im Auswärtigen Amt heute, im State Department, im Foreign Office, im G-Dorse, in den Außenministerien der Vetomächte, erwachen die Diplomaten und sagen, nur die UNO kann dieses fürchterliche Massaker in Syrien stoppen. Die Lähmung muss enden. Das Vetorecht im syrischen Konflikt muss aufgehoben werden. Weil, nicht weil die plötzlich moralisch geworden wären, im Auswärtigen Amt, und Diplomaten sind ja nie moralisch, sind die größten Zyniker, die ich je gesehen habe, hochkompetent, interessante Menschen häufig, sondern weil der Syrienkrieg der erste Krieg ist, der nicht fernab von den Vetomächten passiert, geografisch zwar schon, aber der Konsequenzen hat, unmittelbare, fürchterliche Konsequenzen für die Vetomächte. Die Dschihadisten, die wahnsinnigen Islamisten, die Massenmörder, der Islamische Staat, Al-Qaida und so weiter, die in Syrien massakrieren, töten ja auch in Boston, in Paris, in Nizza, am Flughafen von Brüssel, in der Untergrundbahn in London. Der Syrien-Konflikt findet ja hier statt, fürchterliche Konsequenzen für die Bewohner der Vetomächte in Westeuropa und in Nordamerika und sogar in Moskau. Dazu kommen 5 Millionen Flüchtlinge, produziert, wenn man das so sagen darf, die Gewaltherrschaft, das fürchterliche Massaker in Syrien, dem entfliehen wollen, das ist ja normal, anklopfen an die Tür in Europas, der Europäischen Union, abgewiesen werden durch diese Halbfaschisten wie Orban, Zeman in Prag, die Polen, die Bulgaren und so weiter, in Verletzung aller internationalen Völkerrechtsnormen, insbesondere des Asylrechts, und die moralische Grundlage der Europäischen Union in Frage stellen, erschüttern. Also, um es kurz zu machen, der Syrienkrieg produziert im Herzen der Herrschaftswelt der Vetomächte fürchterliche Konsequenzen, die sich verschlimmern, die gehen nicht vorbei. Mhm. Und der Krieg geht auch nicht vorbei. Er steigert sich ja, der Schrecken steigert sich von Tag zu Tag. Und nur eine Instanz, das weiß jeder, kann den brechen, diese fürchterliche, blutige Logik. Das ist die UNO, indem sie Blauhelme schickt, indem sie humanitäre Korridore einrichtet, indem sie den Waffenstillstand erzwingt, um die UNO aus der Lähmung zu befreien, braucht es die Aufhebung des Vetorechtes und da langsam, ich will da nicht im blauen Himmel Gymnastik machen, aber was man sagen kann jetzt von innen, ich arbeite ja im Menschenrechtsrat, es gibt eine reelle Hoffnung, weil innerhalb des Auswärtigen Amtes in Berlin zum Beispiel oder des G-Dorse in Paris die Diplomaten nachdenken, wie der Kofi Annan-Plan, eben die Aufhebung des Vetorechtes, durchgesetzt werden könnte, und es hängt von uns ab, Zivilgesellschaft in der Demokratie, dass wir genug Druck machen auf unsere Außenministerien, damit der Kofi Annan-Plan...
Naja, es sind ja bald Bundestagswahlen, zumindest hier in Deutschland sind bald Wahlen. Mal sehen, was bis dahin noch passiert. Dann kann ja zumindest der Bürger, der Wähler, sein Kreuzchen an die entsprechende Stelle machen. Heutiger Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur ist Jean Ziegler. Er kämpft für Gerechtigkeit, für Gleichbehandlung und für Nahrung für alle. Sie haben in Paris studiert, unter anderem, Herr Ziegler, haben dort auch Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir kennengelernt, haben in internationalem Recht promoviert, waren Professor für Soziologie an den Unis Grenoble, Bern und Genf und haben sehr Willy Brandt bewundert.
Sehr.
Jetzt kommen wir wieder zurück auf das, wofür Sie sich einsetzen. Was hat Willy Brandt da mit Ihnen gemacht?
Willy Brandt hat uns immer gesagt, seid geduldig. Von Wahl zu Wahl, Sie haben von der Bundestagswahl gesprochen, merken die Leute immer deutlicher, dass die soziale Demokratie der Horizont der Geschichte ist und verlangen durch ihren Wahlzettel mehr und mehr Gerechtigkeit, Mitspracherecht im Betrieb, in der Wirtschaft, soziale Sicherheit und so weiter. Und das hat mich sehr beeindruckt damals. Er hat uns auch das erläutert und so weiter. Aber an das glaube ich heute überhaupt gar nicht mehr.
Nee, warum ist das so?
Wir leben in einer simulativen Demokratie. Die Deutschen, die Schweizer, die Franzosen.
Was heißt simulative Demokratie?
Dass die Macht ganz anderswo ist. Mhm. Die Bankenoligarchie beherrscht die Schweiz. Die Großkonzerne beherrschen Deutschland und die Welt. Ich will nicht eine einzige Zahl geben, um Sie nicht zu langweilen. Nach Weltbank. Letztes Jahr haben die 500 größten transkontinentalen Privatkonzerne 52,8% des Weltbruttosozialproduktes kontrolliert. Ja. Das heißt, aller in einem Jahr auf der Welt produzierten Reichtümer kontrolliert. Die haben eine Macht, wie es nie ein Kaiser, nie ein König, nie ein Papst gehabt hat. Die entschwinden jeglicher staatlicher Kontrolle, die gewerkschaftliche, parlamentarische Kontrolle. Die können sehr viel. Diese Konzerne sind wissenschaftlich, technologisch unglaublich aktiv. Aber die haben ein Prinzip, das ist das Profitmaximalisierungsprinzip. So viel Profit wie möglich in so kurzer Zeit wie möglich. Und die beherrschen heute die Welt.
Brechung,
und die
bitte.
Muss man brechen.
Ja, Sie sind ja bekannt für die Abrechnung mit der Großfinanz, Herr Ziegler. Da haben Sie ja einige Bücher auch geschrieben, die Schweiz wäscht weißer, weil dort auch Blutgeld lagert von Diktaturen, deren Konten dort geführt werden. Oder die Schweiz, das Gold, die Toten, ein sehr bekanntes Buch, mit dem Sie weltweit bekannt geworden sind. Da geht es um das weißgewaschene Nazi-Gold aus jüdischen Vermächtnissen. Sie haben sich damit einige Klagen eingehandelt, Prozesse geführt. Ja, wie haben Sie das alles denn finanziert?
Eben nicht. Nach die Schweiz wäscht weißer wurde meine parlamentarische Immunität aufgehoben. Und dann kam die Prozesslawine von den Großbanken, von den Geschäftsanwälten und so weiter. 9 Prozesse, wovon 3 in Deutschland. Die habe ich alle verloren. Mhm. Also der helvetische Bankenbanditismus war damals, ist immer noch, damals unangefochten. Das Bankgeheimnis war Beinhart damals, das Blutgeld strömte in die Schweiz, immer noch heute das Blutgeld, das Diktatorengeld aus der Korruptionsgeld aus der Dritten Welt. Da sterben Kinder dafür, weil das Geld in den Alibaba-Kellen der Zürcher Bahnhofstraße liegt, dank den Schweizer Banken, die diese Blutgeldtransfers kompetent und gekonnt fördern, von Afrika nach Zürich oder Genf und Basel. Aber alle meine Konten sind gesperrt, außer die UNO-Entschädigung, da habe ich die Immunität jetzt, da müssen Sie nach Den Haag zum Internationalen Gerichtshof gehen, die Großkonzerne, um dort die Immunität aufheben zu lassen und das würde Jahre dauern.
Ja.
Deshalb kann ich das neue Buch schreiben können, der schmale Grat der Hoffnung, dank der UNO-Immunität, sonst hätte ich nicht gewagt, noch ein Buch zu schreiben.
Ja.
Aber der Kampf hat sich gelohnt, auch wenn er mich finanziell ruiniert hat. Es geht ja um Transparenz und auch der Gerichtssaal ist ein Ort des Kampfes, wo man Transparenz schaffen kann. Und da müssen ja die Bankiers kommen, die Schattenfiguren, diese Leute, die sich ja nie öffentlich rechtfertigen müssen.
Ja,
die haben ihre Kommunikationsagenturen, ihre Regimenter von Rechtsanwälten und so weiter. Die sieht man ja nicht, die Herren der Welt. Und da müssen sie kommen, in den Gerichtssaal.
Sagen Sie, Herr Ziegler,
und das ist schon ein Erfolg.
In der Schweiz gelten Sie ja schon so ein bisschen als Nestbeschmutzer. Warum leben Sie überhaupt noch dort?
Ich bin Bürger der Republik Genf. Ich finde also, die Schweiz ist ein unglaublich faszinierendes Land, nicht nur wegen der Landschaften. Und ich fahre gerne Ski, Insass, Wien, Zermatt. 4 Völker leben dort, die Rätoromanen, die Italienisch spricht, die Tessiner, die Alemannen und dann die Roman, die Französisch spricht. Echte Völker, lebendige Völker. Alles. Aber was ich nicht mag, ist die Bankenoligarchie.
Okay.
Ist der schweizerische Bankenbanditismus, der dieses Land entstellt.
Verstehe. Jean Ziegler ist bei Doppelkopf zu Gast, streitbar und umstritten. Und wir kommen jetzt zu Ihrem zweiten Musikwunsch, Jean Ferrat, La Commune.
Il y a 100 ans, comme un commune, comme un espoir mis en chantier, se levait pour la commune en écoutant chanter Potier. Il y a 100 ans, commun, commune, comme une étoile au firmament, il faisait vivre la commune en écoutant chanter Clément.
Jean Ferrat, La Commune, ein Wunsch von Jean Ziegler, der zu Gast ist bei Doppelkopf in HR2 Kultur und mit 82 Jahren unermüdlich im Einsatz für die Menschenrechte und ein gezügeltes Finanzsystem. Herr Ziegler, fragen Sie sich manchmal, was hat das alles gebracht?
Eigentlich darf man sich die Frage gar nicht stellen. Ich bin ja so unglaublich privilegiert. Ein Weißer, 13% der Menschheit sind weiß, herrschen über diesen Planeten seit 500 Jahren, immer gut genährt, ausgebildet, in einem freien Land lebend. Das sind unglaubliche Privilegien. Und wenn ich mich da nicht einsetzen würde für jene Millionen, die in der Nacht vernichtet werden, am Hunger sterben, an Bombardementen sterben und so weiter, dann könnte ich mich ja nicht im Spiegel anschauen. Also es ist eine ganz banale Situation, aber was hat's genützt? Man weiß es nicht. Die Wolofs von, also die große Zivilisation in Westafrika, im Senegal, sagen, man kennt die Früchte nicht der Bäume, die man pflanzt. Das war schon so, als ich Professor war, als ich im Parlament war und jetzt bei der UNO und als Autor. Was nützt so ein Buch wie das heute? Es ist ein sehr mysteriöser Vorgang. Jemand nimmt dieses Buch zur Hand, den kenne ich gar nicht, liest etwas drin, vielleicht passiert etwas in seinem Bewusstsein, er begreift etwas, steht auf, engagiert sich, das weiß ich nicht, oder bleibt indifferent. Das ist ein ganz mysteriöses Verhältnis zwischen einem Autor und dem anonymen Leser. Und die Frage kann nie beantwortet werden, was hat es genützt, dieses Buch zu schreiben? Ich möchte, dass es eine Waffe ist im Kampf für den Aufstand des Gewissens, den Menschen sagt, in der Demokratie gibt es keine Ohnmacht, ihr habt alle Macht in der Hand, um die kannibalische Weltordnung zu stürzen. Das möchte ich, dass dieses Buch eine Waffe für diesen Kampf ist. Ob sie dann konkret aufgenommen wird, aufgehoben wird vom Boden von einem Menschen, einem Mann, einer Frau, einem jungen Menschen, das weiß man nicht. Man kann nur hoffen, und ich bin überzeugt, es gibt die Auferstehung, es gibt die Vorsehung, und die Liebe ist die Kraft, die die Welt zusammenhält.
Tja, ein Buch als Kampfmittel, interessanter Gedanke. Von Jean Ziegler, der Globalisierungskritiker und UN-Berater für Menschenrechte. Er war heute zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur und hat wieder mal ein bemerkenswertes Buch geschrieben, von dem gerade die Rede war. Es heißt Der schmale Grat der Hoffnung. Es ist im Bertelsmann Verlag erschienen mit dem Untertitel Meine gewonnenen und verlorenen Kämpfe und die, die wir gemeinsam gewinnen werden. Also noch Hoffnung. Mein Name ist Karin Röder und Sie, Herr Ziegler, haben sich zum Schluss eine Prélude von Frédéric Chopin gewünscht und mir die engere Auswahl überlassen. Und ich habe für Sie ausgesucht aus Opus 28 die Nummer 1 mit Jo Kushoge.
Darf ich noch etwas sagen?
Ja, das dürfen Sie.
Zum Abschluss möchte ich Gandhi zitieren. Und Gandhi hat gesagt, zuerst ignorieren Sie euch, dann verspotten Sie euch, dann bekämpfen Sie euch, dann gewinnt ihr.
Vielen Dank, Jean Ziegler.